Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo und willkommen zum Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Mein Name ist Luc Herath, schön, dass ihr wieder dabei seid. Gestern am 29. Oktober haben die Niederländer ein neues Parlament gewählt. Nachdem die Regierung von Ministerpräsident Dick Schoof gleich zweimal zurücktreten musste, wurden unsere Nachbarn nach nur knapp 2 Jahren wiederum zur Wahlurne gebeten. Über das Ergebnis der Wahl und eine erste vorsichtige Analyse spreche ich heute mit meinem ständigen Gesprächspartner in Sachen niederländische Politik, Dr. Markus Wilp, Politikwissenschaftler und Geschäftsführer des Zentrums für Niederlandestudien der Universität Münster. Hallo Markus, schön, dass wir wieder zusammen sind.
Hallo Luc, ich grüße dich.
Ja, vor 2 Wochen haben wir uns über den Wahlkampf und über die Programme der zur Wahl stehenden Parteien in den Niederlanden unterhalten. Bevor wir das Ergebnis der Wahl von gestern eingehen, was hat sich in den letzten 2 Wochen noch ergeben?
Ja, die letzten 2 Wochen waren die heiße Phase des Wahlkampfes. Es gab jeden Tag Politik im Fernsehen, viele große Debatten, viele Talkshows. Aller Orten wurde über Politik gesprochen, über die spannenden Umfrageentwicklungen, über die wir gleich noch sprechen werden. Und dementsprechend war Politik sehr, sehr präsent in den Niederlanden. Und gestern ist all das dann tatsächlich zu einer Entscheidung gekommen.
Ja, war das nicht sogar eine Überpräsenz? Man hatte den Eindruck, jeden Abend in irgendwelche Talkshows, es gibt ja ein halbes Dutzend oder ein Dutzend Talkshows in den Niederlanden, dass die Leute irgendwie übersättigt worden sind. Oder ist das etwas übertrieben?
Ja, das stimmt. Das habe ich auch so wahrgenommen bei vielen Niederländerinnen und Niederländern, mit denen ich gesprochen habe, dass diese vielen Formate dann irgendwann doch auch ermüdend waren, weil die Politikerinnen und Politiker natürlich versuchen, in jedem Format ihre Punkte zu setzen und man weiß eigentlich schon, wer was wann sagen wird. Gleichzeitig muss man aber auch festhalten, dass 1/3 der niederländischen Gesellschaft diesen Wahlkampf nicht oder kaum mitverfolgt hat. Das heißt, nicht jeder war total politisiert in den Niederlanden in den letzten Wochen.
Genau. Ja, dann schauen wir uns doch mal das Ergebnis an. Erstmal die Frage, wie war die Wahlbeteiligung?
Die Wahlbeteiligung war etwas höher als vor 2 Jahren mit gut 78%. Letztes Mal waren es knapp 78%. Das hatte den ganzen Tag über, ging durch den Ticker, dass die Wahlbeteiligung niedriger sei. Und dann zum Schluss hat es sich doch nochmal gewandelt. Und diese gut 78%, das ist auch so ungefähr im Durchschnitt für niederländische Wahlen. Das ist ungefähr so gewesen wie auch 2021. Also das ist kein besonderer Ausschlag.
Ja, es war ein bisschen die Befürchtung da, dass möglicherweise die Leute wirklich langsam satt sind mit den Wahlen und so weiter. Wir haben ja Provinzwahlen noch zwischenzeitlich gehabt, dass da vielleicht doch die Wahlbeteiligung geringer ausfallen würde. Aber es ist doch überraschend, dass es sogar noch etwas höher geworden ist. Ja, wie ist die Wahl ausgegangen?
Ja, man muss ja immer vorsichtig sein mit diesen Begriffen, weil sie so inflationär verwendet werden. Aber es ist doch irgendwie wieder ein historisches Wahlergebnis aus verschiedenen Gründen. Der wichtigste ist sicherlich dieser sehr, sehr knappe Wahlausgang, über den wir gleich sprechen werden. 2 Parteien, die fast gleich auf sind. So eng war es in der politischen Geschichte der Niederlande tatsächlich noch nie. Wir haben auch wieder sehr, sehr große Verschiebungen. Also 44 Mandate haben den Besitzer gewechselt. Das ist nicht wenig.
Fast ein Drittel der
Mandate. Ja, genau. Also letztes Mal war es noch ein bisschen mehr, aber das war schon auch eine Menge. Und was ich ja auch bemerkenswert finde, ist, dass wir die erste Wahl in den Niederlanden haben, wo es keiner Partei gelungen ist, mehr als 20% der Stimmen zu bekommen. Wir haben jetzt schon öfter über Zersplitterung und Fragmentierung gesprochen, aber das ist natürlich schon eklatant, dass es jetzt eigentlich schon lange keine großen Parteien mehr gibt, aber auch die mittelgroßen Parteien werden eher kleiner und dementsprechend unübersichtlich ist dann auch dieses Wahlergebnis.
Es standen ja 27 Parteien zur Wahl, also der Wahlzettel war sehr, sehr breit und es sind immerhin 15 Parteien ins Parlament gekommen.
Genau, genauso viele wie beim letzten Mal und es sind auch mal 14 Mal genau dieselben Parteien. Der NSC, über den wir vielleicht gleich auch noch kurz sprechen, weil der hat gleich 20 Mandate verloren gegenüber der letzten Wahl, der ist raus und stattdessen ist eine alte Bekannte wieder dabei, 50 Plus, eine Partei, die sich vor allen Dingen für die Belange älterer Mitbürger einsetzt. Die waren auch schon mal im Parlament und haben jetzt 2 Mandate bekommen.
Ja, wer hat die Wahl gewonnen?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil ich es eigentlich noch nicht 100% sicher weiß. Man ist immer noch am Zählen. Es ist sehr, sehr knapp zwischen auf der einen Seite der sozialliberalen D66 von Rob Jetten die in den letzten Wochen enorm hinzugewonnen haben in den Umfragen. Also da hat sich wirklich noch viel verändert. Und fast genauso viele Stimmen oder auf gleicher Höhe ist die Partei von Geert Wilders, die Partei für die Freiheit. Beide Parteien kommen auf 26 Mandate, das sind so etwa 17%. Und es wird jetzt gezählt, man ist fast durch, aber Gewissheit werden wir erst in den nächsten Tagen bekommen, wenn dann tatsächlich alle Stimmen ausgezählt sind. Also es ist wirklich sehr, sehr knapp. Wir reden über Unterschiede. Vor ein kurzer Zeit waren es noch weniger als 2000 Stimmen Unterschied bei diesen beiden Parteien. Jetzt ist man in Amsterdam ein bisschen weiter. Jetzt ist die D66 mit über 10.000 Stimmen vorne oder fast 15.000 Stimmen sogar. Aber hundertprozentige Sicherheit haben wir aktuell noch nicht.
Ja, das spielt nachher nochmal eine Rolle, wenn wir darüber sprechen, wie es denn weitergeht. 26 Mandate für die BVV, das ist ein Einbruch, das muss man schon feststellen.
Ja, das stimmt. Also das im Vergleich zu diesem Erdrutschsieg, den die Partei vor 2 Jahren erzielt hat, ist das ein deutlicher Verlust. Also 11 Mandate sind weggegangen. Und das hat natürlich auch sehr, sehr klare Gründe. Ich glaube, Wilders ist es doch wieder gelungen, in Teilen der Gesellschaft als der Politiker rüberzukommen, der die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger am besten versteht. Ich glaube auch, dass manche seiner Inhalte, gerade diese migrationskritischen Töne, in Teilen der Gesellschaft immer noch viel Anklang finden. Aber es gibt halt bestimmte Aspekte, die diesmal gegen ihn gesprochen haben. Natürlich vor allem das Scheitern der Regierung, an der er in zentraler Position beteiligt war. Das hat man auch in den Debatten immer wieder gemerkt, dass er sehr oft in der Defensive war, weil ihm vorgeworfen wurde, dass er eigentlich mit seinen Ministerinnen und Ministern nichts erreicht habe in diesen 11 Monaten. Und dass er dann halt wieder, als es eng wurde, weggelaufen sei. Das waren Debatten, die ganz anders waren als vor 2 Jahren. Da hat er häufig gewonnen und dieses Mal war das viel weniger der Fall. Und ich glaube, der zweite und vielleicht noch wichtigere Punkt ist, dass die anderen Parteien ihnen die Machtoption weggenommen haben. Vor 2 Jahren haben sie gesagt, na ja, vielleicht bei allen Bedenken geht es vielleicht doch mit Wilders. Wir wollen die Wählerinnen und Wähler dieser Partei auch ernst nehmen. Und dieses Mal stand von vornherein fest, dass eigentlich alle großen, wichtigen Parteien ihn ausgeschlossen haben als Koalitionspartner. Und dieser Satz, eine Stimme für Wilders ist eine verlorene Stimme, die hat dann tatsächlich wohl bei vielen Bürgerinnen und Bürgern dann, da hat dieser Satz dann tatsächlich überzeugt.
Ist denn rechts auch geschwächt? Es gibt ja nicht nur die BVV auf der rechten Seite, es gibt ja noch ein paar andere Parteien und da gibt es Parteien, die haben durchaus dazugewonnen.
Genau, also links und rechts von Wilders, also alles im rechten Block, aber links und rechts von Wilders gab es halt auch Gewinner. Ja, in den 20, eine Partei, die gemäßigter ist als die PVV, aber auch ein rechtes Profil hat, hat deutlich hinzugewonnen. Die waren vorher nur mit einem Mandat im Parlament und jetzt werden es 9 sein. Und was vielleicht noch bemerkenswerter ist, noch weiter rechts als Wilders gibt es das Forum für Demokratie. Eine Partei, die offen rechtsextreme Töne anschlägt und die auch Verschwörungstheorien immer wieder verbreitet. Diese Partei ist jetzt sozusagen die größte unter den Kleinen und ist halt angestiegen von 3 auf 7 Sitze.
Ja, das heißt, in der Summe sind die rechte Parteien nicht unbedingt stark zurückgegangen. Sie sind ungefähr gleich geblieben. Auf der linken Seite ist auch etwas Bemerkenswertes passiert.
Ja, das stimmt. Und wir haben tatsächlich auch schon die Auswirkungen dieses Wahlergebnisses gesehen. Grün-Links-PvdA ist ja eigentlich die Sammlungsbewegung im linken Parteienspektrum, von der man dachte, dass sie die Geschehnisse dann tatsächlich dominieren werden. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Anspruch dieses Bündnisses und auch sein Entstehungsgrund, dass man eine starke linke Sammlungsbewegung haben möchte. Man war beim nach der letzten Wahl schon so ein bisschen enttäuscht, weil es nicht für Platz 1 oder 2 gereicht hatte. Aber dieses Mal ist die Enttäuschung eigentlich noch viel größer. Man hat verloren. Man ist jetzt nicht mehr zweite politische Kraft, sondern ist nur noch auf Platz 4 mit 20 Mandaten. Und das hatte man sich ganz, ganz anders vorgestellt. Und vor diesem Hintergrund gab es dann gestern auch die Entwicklung, dass der Spitzenkandidat bei den letzten beiden Wahlen, Frans Timmermans, auch in Deutschland sehr bekannt, aus seiner Zeit als EU-Kommissar, als Spitzenkandidat der Europäischen Sozialdemokraten. Er ist zurückgetreten Und da wird es jetzt einen Nachfolger geben als Fraktionsvorsitzenden.
Ja, die Christdemokraten waren ja bei der letzten Wahl auch stark abgewatscht worden, weil sie ja Regierungspartei waren in der Vergangenheit. Und die sind auf 5 Sitze zurückgegangen, haben aber jetzt ein Comeback gefeiert.
Genau, die stehen jetzt wieder bei 18 Sitzen. Ein wichtiger Grund ist der NSC, der neue Gesellschaftsvertrag. Das war eine vor zwei Jahren gegründete Partei, aus der Christdemokratie mehr oder weniger entstanden. Die sind ganz stark aufgekommen vor 2 Jahren. Mit Peter Omtzigt an der Spitze haben sie direkt bei der ersten Wahl 20 Mandate bekommen. Diese Partei ist jetzt aus dem Parlament ausgeschieden, wie wir eben schon festgestellt haben. Und viele der Wählerinnen und Wähler dieser Partei sind zur Christdemokratie zurückgekehrt, zum CDA. Das war ein wichtiger Faktor. Viele Wählerinnen und Wähler der BBB sind auch enttäuscht geworden. Das ist ja eine Partei, die sich sehr, sehr stark für die Interessen der Landwirtinnen und Landwirte und der Menschen in Dörfern einsetzt. Das ist auch eigentlich klassisches CDA-Potenzial. Auch da gab es wieder eine Rückwanderung. Und ich glaube, die Partei hat auch den Mann zur richtigen Zeit eingesetzt mit Henry Bontenbal. Ein Politiker, der sehr oft über Anstand gesprochen hat und ein Politiker, der sehr ruhig gewirkt hat und der sehr stark auf Stabilität gedrungen hat.
Ja.
Und das ist in diesen Zeiten, wir haben über diese politischen Turbulenzen jetzt schon in mehreren Podcast-Folgen gesprochen, ja. In diesen Zeiten sind das Töne, die, glaube ich, viele Bürgerinnen und Bürger angesprochen haben.
Ja, es sah ja zwischenzeitlich für die Christdemokraten sogar sensationell gut aus. Man sprach schon davon, dass Bontebal möglicherweise der neue Ministerpräsident wird, dass die CDA die größte Partei wird. Es ist nicht ganz so ausgegangen. Gibt es da Gründe für, dass er in den letzten Wochen etwas nachgelassen hat?
Genau, und dann sind wir bei der D66, eine Partei, die vor 3 Wochen noch gar nicht so hoch in den Umfragen stand, bei weniger als 10%, 15 Mandaten, aber die in den letzten Wochen dann tatsächlich einen enormen Aufschwung erfahren hat. Und das hat ganz, ganz viel mit Rob Jetten zu tun, der in all diesen Fernsehformaten, über die wir eben gesprochen haben, nicht nur sehr, sehr präsent war, sondern für viele Bürgerinnen und Bürger auch sehr überzeugend aufgetreten ist. Als Konterpart vor allen Dingen zu Geert Wilders, der gesagt hat, dass all diese Schreckens- und Untergangsszenarien, die Wilders immer wieder beschwört und mit der er die Stimmung im Land verändert, dass er davon weg will, dass er diesen ganzen Negativismus jetzt mal an die Seite drücken will und dass er positiv in die Zukunft schauen möchte. Die Kritik daran war, dass er dann doch sehr viele Kalendersprüche aneinander reiht, ja. Aber gleichzeitig waren da viele Bürgerinnen und Bürger, die tatsächlich erleichtert und froh waren, dass da mal jemand war, der energisch gesagt hat, wenn wir zusammenarbeiten, dann können wir all diese Probleme, die es da gibt, auch gemeinsam lösen. Also diese positive Botschaft, auch das Programm der Partei heißt, het kan wel, also es ist doch möglich. Das hat tatsächlich die Leute angesprochen. Und dann war das, glaube ich, so ein Momentum, dass man immer mehr darüber berichtet hat, dass D66 steigt. Und dann sind tatsächlich viele Wählerinnen und Wähler aus strategischen Gründen von GroenLinks, PvdA, aber auch vom CDA in dieses Lager gewechselt. Wir müssen gleich noch mal kurz über die Position der D66 im Parteiensystem sprechen, weil das ist eigentlich ganz bezeichnend für die Geschichte dieser Partei. Die kann ganz viel gewinnen, die kann aber auch schnell wieder verlieren.
Ja, ja, wer regiert, verliert, heißt es im Niederländischen auch. Die Wählerwanderung ist auch interessant. Wenn man sich die Wählerwanderung sieht in Richtung D66, dann ist das sehr breit gefächert. Es ist nicht so, dass es jetzt nur vom linken Lager kommt oder von der Mitte, sondern D66 hat sogar bei der PVV Stimmen weggeholt.
Ja, genau. Wobei das natürlich ein bisschen schwierig zu erklären ist. Also ich habe eben mal spöttisch gesagt, in manchen Wahllokalen in Niederlanden muss das Licht sehr schlecht sein. Denn wenn man einmal bei der PVV ein Kreuz macht und dann das nächste Mal bei D66, dann hat man schon einen sehr weiten Schritt gemacht. Aber das ist tatsächlich diese Position der Partei, die offene Türen in viele Richtungen hat. Und manchmal laufen ganz viele Leute durch diese Türen in ihre Richtung, aber die laufen auch wieder raus. Gerade wie du richtig gesagt hast, wenn man in Regierungsverantwortung war, dann hat die D66 häufig dann auch viele Wählerinnen und Wähler schnell wieder verloren. Beispielsweise auch 2021. Also das Bild der Wahl 2021 war die Spitzenkandidatin der D66, die nach dem Exit-Poll auf den Tisch getanzt hat. Und dann hat man aber viele dieser Mandate 2 Jahre später schon wieder verloren gehabt.
Ja.
Also das ist tatsächlich sehr wechselhaft.
Ja, jetzt haben wir über die Linksliberalen gesprochen, wir müssen über die Rechtsliberalen noch sprechen. Denn da war im Vorfeld, in den Umfragen, Wochen vorher, schon gemutmaßt, dass die Partei stark absacken würde, wegsacken würde. Ja, da war die Rede von 13 bis 15 Sitze. Die haben so schlecht nicht abgeschnitten.
Nee, die haben ihr Ergebnis von 2023 fast gehalten. Also sie sind von 24 auf 22 Mandate gegangen. Eigentlich überraschend, weil immer davon ausgegangen war, dass die Partei deutlich verlieren wird. Aber auch bei dieser Partei war es auf den letzten Metern so, dass sie scheinbar dann doch einige Wählerinnen und Wähler dann doch wieder zu sich ziehen konnte. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass die Spitzenkandidatin dann auch positiver besprochen wurde. Eine Zeit lang konnte sie einem so ein bisschen leid tun, weil sie immer wieder mit ihren schlechten Werten konfrontiert wurde. Und irgendwann hat sich das so ein bisschen gedreht. Und dann konnte sie halt sagen, ja, aber wir krabbeln langsam wieder hoch. Und ja, letztlich war das ein Ergebnis. Ich glaube, die Stimmung gestern war in Anbetracht dieser Befürchtungen, die es über Monate gegeben hat, war gar nicht so schlecht bei der VVD.
Ja, wie waren die Reaktionen der Spitzenkandidaten? Also wir haben von Franz Timmermans gehört, er ist zurückgetreten, da wird ein neuer Parteiführer gesucht. Wie haben die anderen Parteiführer reagiert? Wie hat Wilders reagiert?
Ja, Wilders hat enttäuscht reagiert, hat gesagt, er hätte sich einen anderen Wahlausgang gewünscht.
Er hat es aber geahnt, ne? Er hat es wohl geahnt. Es gab ja, keine Parteifeier oder so. Er hat sich irgendwie zurückgezogen in die zweite Kammergebäude und hat gar nichts Großartiges organisiert. Er hat das wohl geahnt.
Ja, war sowieso ein etwas merkwürdiger Wahlkampf, den er geführt hat. Er hat viel abgesagt, er war wenig präsent. Also alles ein bisschen merkwürdig. Und er war dann erst so ein bisschen, so ein bisschen enttäuscht, ist aber mittlerweile wieder ziemlich im Attacke-Modus, hat jetzt schon wieder gesagt, naja, wenn das Wahlergebnis so knapp ist, dann darf mir jetzt keine Schritte gemacht werden und vielleicht ist das doch so, dass seine Partei die stärkste ist und dann möchte man auch selber die Zügel in die Hand nehmen dürfen. Also das heißt, diese Enttäuschung hat er relativ schnell wieder abgeschüttelt.
Ja, vielleicht noch ein Wort zu den kleineren Parteien, vor allem auf der linken Seite. Da ist eigentlich auch bemerkenswert, dass etwa die Sozialistische Partei, die sowieso nicht sehr stark war, trotzdem noch zurückgegangen ist. Gibt es dafür eine Erklärung?
Ja, das ist eigentlich schwierig zu erklären. Die Partei ist ja eigentlich schon seit Jahren auf dem absteigenden Ast. Lilian Marijnissen hat es immer wieder versucht, ist aber eigentlich aus jeder Wahl mit einer Niederlage rausgegangen. Jetzt Jimmy Dyke das erste Mal, der hat auch tatsächlich in den Wahlkampfdebatten sich sehr bemüht, Aufmerksamkeit zu gewinnen. Der hat schon auch mal kräftige Dinger rausgehauen, aber letztlich hat es nicht viel genutzt. Und es hat auch nicht viel genutzt, dass eigentlich über das Kernthema dieser Partei, nämlich über den Gesundheitssektor, viel gesprochen wurde. Irgendwie schafft diese Partei tatsächlich nicht, die Wählerinnen und Wähler von sich zu überzeugen. Und das gilt ja für viele kleine Parteien. Also wir haben jetzt wieder viele sehr, sehr kleine Parteien im Parlament, was die Regierungsbildung, über die wir gleich sprechen werden, natürlich besonders kompliziert macht.
Ja, noch eben kurz, diese kleinere Parteien, das sind so 4, 5 Stücke, Christenunie, Denk und Partei für die Dieren, SGP, die SP, alle haben 3 Sitze im Parlament. Volt ist zurückgegangen, NSC ist völlig weg vom Fenster. Jetzt die Konstellation, die wir jetzt haben. Welche Koalitionen sind denn überhaupt denkbar?
Ja, also insgesamt wird das Wahlergebnis ja als Zugewinn der politischen Mitte interpretiert. Und ich habe jetzt heute schon manche Artikel gelesen, dass das alles jetzt relativ einfach sei in den Niederlanden, dass jetzt einfach die 4 Parteien, die der politischen Mitte zugerechnet werden, also D66, VVD, GroenLinks, PvdA und CDA, dass die jetzt ja wohl die neue Regierung bilden werden. Ich würde das als realistischste unter vielen unrealistischen Optionen bezeichnen, weil auch bei diesen 4 Parteien es dann doch große Hürden gibt. Und zwar insbesondere zwischen VVD und GroenLinks PvdA. Beide Parteien haben im Wahlkampf immer wieder betont, dass man inhaltlich sehr weit voneinander weg ist und dass man nicht zusammenarbeiten möchte. Ich erinnere an Frau Jessegös, die immer wieder gesagt hat, es geht diesmal entweder um ein linkes oder ein Mitte-rechtes Kabinett. Und auch Franz Timmermans hat immer wieder betont, dass man mit der VVD eigentlich nicht viel anfangen kann. Jetzt ist die Frage, ob diese neue Situation nach der Wahl die Dinge ändert, vielleicht auch der Rückzug von Timmermans die Dinge ändert. Aber das sind keine leichten Gespräche. Also diese Vorstellung, dass das in Niederlanden jetzt schnell und unkompliziert laufen könnte, die halte ich aktuell noch für irrig.
Ja, sind die Unterschiede zwischen VVD einerseits und GroenLinks Partei von Arbeit wirklich so groß? Wenn man sich die Programmpunkte ansieht, dann sieht man natürlich Unterschiede. Aber sind die denn so groß, dass man diesen Graben nicht überbrücken kann?
Ja, ich nenne mal ein Beispiel. Wir haben über die Krise im Wohnungsmarkt gesprochen und die VVD hat gesagt, ja, das ist so. Aber was wir auf gar keinen Fall verändern wollen, ist diese steuerliche Begünstigung von Immobiliendarlehen, diese Hypothekrente abträgt. Das ist für uns tatsächlich der Punkt, da wollen wir auf gar keinen Fall ran. Die anderen drei Parteien schon. Das heißt, man hat sich da schon so ein bisschen vergraben und das wird tatsächlich schwierig, den eigenen Anhängerinnen und Anhängern das zu erklären, dass man vor der Wahl so fest gesagt hat, man will das nicht mit denen, man ist da ganz sicher, dass bestimmte Inhalte erhalten bleiben müssen. Und jetzt soll es anders werden. Also ich sehe da tatsächlich im Moment noch große Hürden.
Ja, gibt es eine weitere Option?
Naja, dann wird es tatsächlich immer schwieriger. Man könnte auch überlegen, ob D66, CDA, also die müssen sowieso irgendwie, also in meiner Auffassung sind die sozusagen der Kern der nächsten Regierung, weil die halt anschlussfähig in viele Richtungen sind. Die könnten natürlich auch mit VVD, ja, in den 20, das wäre sozusagen die Route über eher rechte Parteien. Das Problem ist, diese vier Parteien haben noch keine Mehrheit, die stehen genau bei 75, da müsste eine fünfte Partei dazu kommen. Die würde man vielleicht aber auch finden. Aber dann ist man auch bei zwei Parteien, die sich bisher mehr oder weniger ausgeschlossen haben oder zumindest gesagt haben, dass es sehr schwierig oder kaum möglich ist, nämlich die D66 und ja, in den 20. Und wenn man da beispielsweise an die energiepolitischen Konzepte dieser Parteien denkt, dann kann man sich tatsächlich auch kaum vorstellen, wie das zusammengehen soll.
Ja, der Spitzenkandidat von Jahr 21 hat von sich aus heute im Laufe des Tages gesagt, naja Gott, natürlich sind die Unterschiede groß, aber das lässt sich überbrücken. Ist das ernst zu nehmen oder ist das nur ein Versuch sozusagen, sich ins Spiel zu bringen?
Ja, ich glaube, das ist erstmal der Versuch, sich ins Spiel zu bringen. Man merkt jetzt schon, dass sich alle Parteien so ein bisschen taktisch äußern. Zum Beispiel habe ich ja gerade gesagt, dass der CDA eigentlich gebraucht wird. Aber Henry Bontebal hat beispielsweise heute auch gesagt, naja, es gibt ja auch Optionen ohne den CDA. Das heißt, man will nicht so eine Selbstverständlichkeit kreieren, dass man ja sowieso dabei ist und nicht viel fordern darf. Das heißt, ja, jetzt wird es halt ab morgen die ersten Gespräche geben. Und dann wird ein Prozess in Gang gesetzt, der, wie eben schon gesagt, nicht unkompliziert wird. Ob das auch bedeutet, dass er langwierig wird, das ist aktuell, glaube ich, noch nicht zu beantworten.
Ja, wie ist das weitere Prozedere? Jetzt das endgültige Endergebnis haben wir noch nicht, aber wenn wir das jetzt haben, was passiert dann?
Ja, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen schwierig, weil wir halt diese Unklarheit haben, weil normalerweise die stärkste Partei hat schon das Vorrecht, die Dinge in die Wege zu leiten. Und jetzt weiß man noch nicht zu 100%, wer stärkste politische Kraft ist. Das heißt, morgen finden Gespräche statt, da kommen die ganzen Fraktionsvorsitzenden, kommen dann zum Parlamentsvorsitzenden, der interessanterweise Martin Bosma von der PVV ist. Ja. Und dann müsste eigentlich ein sogenannter Verkenner installiert werden, ein Erkunder, der dann mal erste Gespräche mit den einzelnen Parteien führt, in welcher Rolle sie sich sehen, welche Bündnisse sie sich vorstellen können. Und das Ganze mündet dann in einem ersten Bericht, der an die zweite Kammer geht. Und dann wird über diesen Bericht diskutiert und es werden die weiteren Schritte geplant.
Ja, Wildes hat sich dazu heute schon geäußert. Er hat gesagt, naja, wenn D66 die stärkste Partei ist, dann darf die D66 die Initiative ergreifen, einen Erkunder benennen. Aber er sagte, das muss erstmal geklärt werden.
Genau, also das ist jetzt tatsächlich eine sehr, sehr besondere Situation, die so auch neu ist, dass man halt noch nicht so wirklich weiß, wer jetzt eigentlich diesen Vorschlag machen darf. Ich kann auch überhaupt nicht sagen, ob es da sozusagen eine Möglichkeit gibt, eine mehr oder weniger neutrale Person damit zu beauftragen, diese ersten Gespräche zu führen. Ich komme darauf, weil bei der letzten Regierungsbildung ja häufig auch Personen beteiligt waren, die gar nicht direkt einem Parteilager zugeordnet werden konnten. Vielleicht ist das auch eine Option, aber das Ganze ist tatsächlich direkt am Anfang so ein bisschen unklar.
Ja, Naja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Hast du schon mal beobachtet, wie die Reaktion im Ausland war auf diese Wahl? Hat man das überhaupt zur Kenntnis genommen?
Ja, ich habe tatsächlich jetzt nur ein bisschen mich mit deutscher Presse beschäftigt.
Ja, ja.
Da ist es natürlich so, dass es jetzt ein riesiges Interesse an Rob Jetten gibt. Ein junger Politiker, ein Politiker, der eine gewisse Ausstrahlung hat, der als Wahlsieger auch direkt in so eine Rolle geschlüpft ist, dass er gesagt hat, er sieht dieses Wahlergebnis auch als Verantwortung, und zwar nicht nur für seine Wählerinnen und Wähler, sondern auch für alle Wählerinnen und Wähler. Ich glaube, da hat jemand schon so ein bisschen seine Emotionen formuliert. Da ist ein großes Interesse. Und ja, was halt sehr, sehr auffällig ist, dass von den deutschen Medienvertretern immer wieder der Bezug zu Deutschland hergestellt wird. Was heißt das eigentlich für den deutschen Umgang mit der AfD? Was kann man vom Wahlsieg von Rob Jetten lernen? Und ich finde das tatsächlich so ein bisschen schwierig, diese einfachen Lehren und Gleichsetzungen dann zu formulieren. Ich glaube, da muss man schon sehr genau schauen, dass die politischen Situationen und Entwicklungen in beiden Ländern doch stark unterschiedlich sind. Und da sollte man doch vorsichtig sein, von A auf B zu schließen.
Ja. Ja, und jetzt ist die Frage, es war ja der Wunsch vor der Wahl, dass bis Weihnachten eine neue Regierung stehen würde. Ist das überhaupt drin?
Rob Jetten hat das heute nochmal bekräftigt, dass er jetzt schnell ein stabiles Kabinett formen möchte. Der Hintergrund ist halt auch, weil am 18. März 2026 Gemeinderäte in den Niederlanden gewählt werden. Das ist natürlich wichtig für die Parteien, wie man lokal verankert ist. Und ja, wenn das parallel laufen muss, an der einen Seite muss man miteinander verhandeln, auf der anderen Seite muss man sich aber auch voneinander abgrenzen, weil man im Wahlkampf ist, dann ist das so ein bisschen kompliziert. Deshalb wäre halt eine Regierungsbildung vor Weihnachten wäre natürlich wünschenswert, aber das ist auch wirklich wenig Zeit. Also die neue zweite Kammer kommt Mitte November zusammen. Also da müsste schon ein relativ gerader Weg ins Ziel führen. Also es gab in den Niederlanden auch schon mal schnelle Regierungsbildungen, auch schnelle Regierungsbildungen, mit denen man nicht gerechnet hat. Ich erinnere an das Bündnis von Liberalen und Sozialdemokraten 2012, Rutte 2. Da hatte man vorher auch gedacht, oh, das geht doch nicht miteinander. Und plötzlich gab es keine richtige Alternative und man hat dann sehr pragmatisch sich dann doch in kurzer Zeit zusammengeschlossen. Also dafür gibt es durchaus Beispiele. Aber ob das so klappt, wird man sehen müssen. Ein letzter Satz dazu. Ich glaube aber auch, dass die Politikerinnen und Politiker verstanden haben, was jetzt die Gesellschaft von ihnen erwartet. Also die Gesellschaft ist zu allgemein. Viele Bürgerinnen und Bürger von ihnen erwarten. Nämlich, dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst sind und dass sie Stabilität in die Politik bekommen müssen. Und vielleicht ist das ein Geist, der sie dann zusammenführen kann in den nächsten Wochen und Monaten.
Ja, es gilt hier eben halt zu versuchen, nicht wiederum eine Regierungsbildung über ein Jahr hinzuziehen. Wir haben ja jetzt eigentlich 2 Jahre verloren durch die vorhergehende Partei, vorhergehende Regierung. Das wäre natürlich sehr unglücklich. Aber wir werden sehen, wie es weitergeht, Markus. Wir werden das genau beobachten, wie die weitere Entwicklung sein wird. Und wir werden uns sicherlich darüber unterhalten, auch in nächster Zeit mal wieder, wenn mal was Neues zu berichten ist. Ganz herzlichen Dank, dass du heute für uns zur Verfügung standst, um deine Expertise mitzuteilen. Ich hoffe, wir werden demnächst dann berichten können, ob es eine neue Regierung gibt. Ganz herzlichen Dank, Markus.
Sehr gerne, Luke.
Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn das so ist, schickt uns gerne eine Bewertung und abonniert uns. Ich freue mich auf ein Wiederhören, wenn es wieder heißt Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande ist ein Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit mit Unterstützung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, des Landschaftsverbandes Rheinland und der Sparkasse Münsterland-Ost.